Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Hallo ihr lieben Mamas da draußen, willkommen zu einer neuen Folge hier beim Mama Talk Podcast. Puh, wir nehmen das ja immer hier am Ende der Folge auf, mein Kopf raucht. Wir hatten heute eine ganz besondere Gästin, die Nina. Sie ist Mind-Coachin für Mamas und begleitet euch auf dem Weg zur Magic Mom. Und bei mir war das heute auf jeden Fall eine Coaching-Session, die es in sich hatte, weil wir ein bisschen das erste Babyjahr begleitet haben mit meinen Herausforderungen und wie man im Alltagsstress mit Baby wieder mehr bei sich selbst ankommt. Nina hat auch eine super krass emotionale Geschichte im Hintergrund. Um das hier vielleicht kurz vorwegzunehmen, ihr Sohn ist 19 Monate alt und hat eine sehr, sehr schwere, auch lebenslimitierende Erkrankung. Und selbst sie schafft es, im Alltag den Fokus wieder auf das Positive zu lenken. Und ich finde, das ist die größte Herausforderung, die wir alle haben. Und wenn selbst sie das schafft mit so einem Schicksalsschlag, hey, dann lasst doch auch mal bei uns ansetzen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge, eure Mella. Hallo ihr Mamas da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Mama Talk Podcast. Hier spricht Mella und heute ist nicht Alina dabei, sondern eine ganz, ganz tolle Gästin, die Nina Schmidt. Und ich gebe mal sofort das Wort an sie ab. Stell dich doch gerne mal ganz kurz vor, was du so Tolles machst.
Ja, hallo und vielen, vielen Dank, dass ich heute bei euch Gästin im Podcast sein darf. Ich freue mich sehr auf das Interview. Und wie du schon gesagt hast, mein Name ist Nina und ich bin zertifizierter Fitness- und Mindcoach. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, anders gesagt, das ist meine große Herzensvision, Frauen dabei zu unterstützen, aus diesem 24/7 Alltagshustle, Alltagsstress rauszukommen, das mittels gezielter Strategieentwicklung, mittels Mindset-Work, dass sie einfach wieder mehr Leichtigkeit in ihrem Leben spüren, wieder beginnen, für ihre Träume und Wünsche loszugehen und es ohne den Druck, dass sie die Familie oder den Partner vernachlässigen müssen. Und dafür gehe ich jeden Tag los. Ja, und ich freue mich auf unser Gespräch heute.
Sehr schön, ich danke dir. Ich habe sofort so viele Fragen im Kopf und sehe mich sofort in allem wieder. Aber vielleicht als Einstieg, was sind denn die häufigsten Anliegen, warum die Mamas zu dir kommen?
Ja, tatsächlich ist es immer sehr ähnlich und trotzdem sehr individuell, sag ich mal. Ne? Weil wenn man tiefer schaut, dann sind da immer Selbstzweifel am Werk. Aber so die häufigsten Themen, die Mamas tatsächlich haben, ist, ich habe zu wenig Zeit, ich fühle mich gestresst. Und wenn ich mich gestresst fühle, kann ich nicht für meine Kinder optimal da sein. Also es ist ganz oft so diese Selbstverurteilung. Ich merke, ich bin nicht mehr in meiner Mitte und ich reagiere dann über. Ich reagiere dann oder ich kacke meine Kinder quasi an, in Anführungszeichen. Ja, ich reagiere so, wie ich es eigentlich nicht gerne möchte. Und dann passiert es und dann komme ich in diese Spirale, dass ich mich selber dafür verurteile. Oder es ist einfach das, dann auch mit der Partnerschaft die Disbalance beginnt, ja, weil jeder andere Bedürfnisse hat, die vielleicht nicht mehr auf die gleiche Art und Weise wie vor dem Kind einfach befriedigt werden können. Und dann kommt es da zu Konflikten. Und das sind so die häufigsten Themen eigentlich, mit denen Mamas zu mir kommen.
Ja, erkenne ich mich direkt drin wieder. Also sowohl Partnerschaft, ich finde, das ist so eins der größten und herausforderndsten Zeiten, glaube ich, dass ein Kind oder ein neuer Mensch in die Familie eintritt oder auch einen ja erst zur Familie macht. Und die Partnerschaft da echt irgendwie drunter leidet, was man vorher gewöhnt war. Alina predigt das ja immer, es ist dieses Muttertätsthema, also die Mutter wandelt sich ja komplett, das Gehirn wird ja ein anderes, beim Vater setzt das ja auch sogar zeitverzögert noch ein, je nachdem wie viel Zeit man mit dem Kind verbringt. Und es entstehen ja sogar schon neue Menschen, dann kommt ein neuer Mensch dazu und es soll gefühlt, in der Außenwelt wird das alles so einfach dargestellt. Also ich finde, das bringt das perfekt auf den Punkt. Und ja, kein Wunder, dass dann auch die Emotionen überkochen, die Bedürfnisse alle irgendwie zu kurz kommen. Und ja, mein Baby ist ja gerade fast 11 Monate alt, dein Sohn ist 19 Monate alt. Mhm. Was genau hat dich denn zu diesem so wichtigen Thema gebracht? Vielleicht können wir auch kurz so ein bisschen deine Geschichte erläutern, weil die ist auch super spannend.
Ja, sehr gerne. Und zwar habe ich nicht immer mit Mamas zusammengearbeitet, sondern generell mein Fokus ging schon immer auf die Frauen und ich wollte Frauen immer schon dabei unterstützen, dass sie einfach diesen Stress loslassen dürfen und mehr wieder ihr wahres Potenzial und ihre wahre Kraft leben, weil ich glaube, ganz, ganz häufig werden wir eben von der Gesellschaft oder dem Druck, den die Gesellschaft uns vermeintlich macht, so gedeckelt, dass wir uns gar nicht leben, so wie wir sind, weil da ganz viele Glaubenssätze kommen, ne? People-Pleasing-Anteile, ich darf das doch nicht sagen, ich darf mich doch nicht so zeigen, wenn ich das jetzt mache, auch als Mama dann, ne, dann bin ich falsch, dann werde ich ausgestoßen, so in Anführungszeichen aus der Gesellschaft. Und das hat sich tatsächlich gewandelt, dass ich jetzt nur noch mit Mamas zusammenarbeite, Ja, aus meiner eigenen persönlichen Geschichte. Und du hattest gerade schon gesagt, mein Sohn ist jetzt 19 Monate alt momentan. Und das ist unser erstes Kind. Und wir haben uns total darauf gefreut. Es war so dieses, ja, wir werden jetzt Mama, Papa, ja, wir werden Eltern. Und wir hatten irgendwie dieses Bild im Kopf, das ist so der perfekte, krönende, nicht Abschluss, aber der Beginn quasi vom Rest unseres Lebens. Und nach 4 Monaten sind wir dann auf den harten Boden der Realität zurückgeworfen worden, weil unser Sohn mit einer sehr seltenen, also extrem seltenen Lebererkrankung diagnostiziert wurde. Und er ist einer von 400, 500 Menschen weltweit, die diese Erkrankung haben. Das heißt, das war der erste Schlag, sag ich mal, Schicksalsschlag, den wir irgendwie managen durften. Und dann ging das Ganze eigentlich los, dass er mit 4 Monaten schon mit einer sehr weit fortgeschrittenen Leberfibrose diagnostiziert wurde. Das heißt, wir haben schnurstracks auf eine Lebertransplantation zugesteuert. Und es gab dann viele Tests hier bei uns im Umfeld, im Krankenhaus, bis wir dann an die Spezialkinderklinik weiterverwiesen wurden. Und ich erinnere mich halt an einen Moment, der für mich so prägend war, dass ich gesagt habe, das möchte ich nicht, dass das irgendeine Mama, die jetzt selbst, also die ein gesundes Kind hat, aber das sind die gleichen Gefühle. Deswegen, es geht nicht darum, dass das, was wir erlebt haben oder was ich erlebt habe, dass das irgendwie härter oder schlimmer ist, sondern jede Mama hat diese Gefühle. Und da habe ich eine Sache verstanden, nämlich es war dieser eine Moment, wo mein Sohn für die Leberbiopsie, die damals gemacht wurde, in Narkose versetzt werden sollte. Und ich erinnere mich, wir mussten dieses kleine Wesen, der war 4 Monate alt, mussten wir auf diesen OP-Tisch legen. Und mein Partner war dabei, ich war dabei und dann standen einfach 4 Weißkittel um uns herum. Und ich habe meinen Sohn da abgelegt und er hat geschrien wie am Spieß. Ich habe ihn noch nie so schreien hören. Und wir mussten den Raum verlassen. Mhm. Und ich wusste, dass er gleich unter Narkose gesetzt wird. Und es war, dass sie ihm die Maske auf den Mund gedrückt haben und wir waren kaum aus der Tür draußen und das Geräusch war weg. Und dieses Gefühl, dass mein Kind gerade nicht mehr schreit, das war für mich, als ob er stirbt, als ob er jetzt nie wieder aufwacht. Ich hatte so eine Panik und das war am 2. Tag von 4, in dem wir im Krankenhaus waren. Und er ist wieder aufgewacht, glücklicherweise, aber dieses Gefühl, was ich hatte, das hat mich in eine Negativspirale gezogen, dass ich das Gefühl hatte, mein ganzes Leben zerbricht gerade. Ich sehe kein Land mehr, ich sehe nicht mehr das Schöne. Ich hatte nur noch Angst und Panik, dass also diese komplette, in Anführungszeichen, Kontrollverlust, also ich konnte nichts mehr in dem Moment kontrollieren. Und das heißt, ich habe mein komplettes Sicherheitsbedürfnis nicht mehr erfüllen können in dem Moment, weil so viele Einflüsse auf uns eingeprasselt sind. Und ich habe mich dann mal diesen Gedanken ertappt, dass ich wirklich gedacht habe, warum passiert mir das immer irgendwie das Nächste on top? Warum muss das Leben so schwer sein? Warum haben wir das angezogen, dieses Schicksal? Und habe mich eigentlich selber zum Opfer gemacht. Habe mich selber zum Opfer meiner Umstände, meines Lebens gemacht, bis ich dann mich irgendwie bei diesen Gedanken beobachtet habe und dachte, was mache ich hier eigentlich gerade? Dieses Me-Me-Me-Game, was ich da gespielt habe, das ist, dass ich mich selber so bemitleidet habe, das hat niemandem gedient. Ich war in einer Energie, ich hätte nicht für meinen Sohn da sein können oder konnte auch nicht richtig für meinen Sohn da sein in dem Moment und habe dann verstanden, es geht doch nicht um mich, es geht doch darum, dass ich die beste Version von mir jeden Tag für meinen Sohn bin, unabhängig davon, was in der Zukunft passiert, unabhängig davon, welche Momente in der Zukunft noch auf uns warten, die schönen und vielleicht auch nicht, die nicht so schönen. Aber wir können das Leben per se nicht kontrollieren. Und ich habe in dem Moment verstanden, dass es nie darum geht, dass wir falsch sind, dass wir nicht so sein dürfen, wie wir sind, sondern dass wir uns erst in erster Linie erstmal so annehmen dürfen mit all unseren Ängsten, all unseren Sorgen, all unseren vielleicht Schattenseiten, wie wir verurteilen uns selber oder wir schreien mal unser Kind an und erkennen, dass das alles ja eine Reise ist, auf der wir uns als Mama befinden, als Frau, als Mensch befinden, ja, und jeder auf seinem eigenen Weg und da gibt es keinen falsch und kein richtig, da gibt es einfach nur das tiefe Vertrauen ins Leben und das darf ich jeden Tag noch mehr integrieren, noch mehr spüren, dass ich die Kontrolle loslassen darf und im Vertrauen sein darf, dass alles genau so richtig passiert, wie es ist und vor allem dieser Schicksalsschlag hat bei mir so viel verändert, weil ich sage, ich selber möchte für mich jeden Tag die beste Version von mir sein für meinen Sohn, weil ich nicht weiß, wie viele Momente uns noch bleiben. Und das weiß aber niemand. Das wissen nicht nur wir als Eltern von einem kranken oder einem sehr kranken Kind. Das weiß niemand, weil morgen kann es vorbei sein. Und so oft leiden wir unter diesem Alltagsdruck und unter dem Stress und gehen in so ein Hamsterrad von einem negativen Gedanken, dem nächsten negativen Gedanken, dem nächsten negativen Gedanken. Und am Ende ist es alles tatsächlich nicht relevant, wenn man sich im jetzigen Moment erdet und sagt, ich atme durch. Es ist gerade so, wie es ist. Ich nehme das Gefühl an und dann darf es gehen. Und das, glaube ich, ist so das, was ich jeden Tag einfach neu lerne und immer tiefer verstehe, im Moment zu leben, im Moment zu bleiben, mich selber nicht zu verurteilen. Und ja, das ist so auch meine Vision, was ich wirklich möchte, dass das jede Mama spüren kann, dieses Gefühl von der inneren Balance, der inneren Ausgeglichenheit, dass man sich selber so annehmen darf, wie man ist. Und jetzt habe ich sehr viel geredet, aber ich übergebe jetzt erstmal wieder an dich. Du hast bestimmt Fragen noch.
Oh, danke fürs Teilen. Ich muss auch direkt einmal tief durchatmen, weil ich es so berührend fand. Danke für deine Geschichte, danke für das Vertrauen, dass du das hier so offen legst. Ich finde, da ist so viel Großes dabei. Erstmal muss ich sagen, Kontrollverlust trifft genau mein Thema. Ich bin sowieso ein sehr kontrollierender Mensch. Und egal, wie jede Mama da draußen irgendwie aufgestellt ist in ihren eigenen Mustern, wir kennen es, glaube ich, alle. Das Baby kommt auf die Welt und plötzlich wirst du reinkatapultiert in dieses Kontrollverlust. Dein Sicherheitsnetz, was du dir irgendwie aufgebaut hast, ist nicht mehr da. Und ich habe das Gefühl, bei dir, in eurer individuellen Geschichte, war das nochmal potenziert durch diese Krankheit eures Babys. Und ich finde es so wahnsinnig schön, wie du geschafft hast, diese Geschichte, diesen Schicksalsschlag umzumodeln. Ich habe das Gefühl, viele große Dinge auf dieser Welt, viele große Menschen haben das geschafft, dies zu tun. Und ich höre das so sehr an deinen Worten, dass du es geschafft hast, dieses Mindset eben, was du ja als Coachin praktizierst, umzuswitchen und daraus irgendwie so eine Art Stärke zu ziehen. Und dass du jetzt im Gegensatz, anstatt dieses Opfer-Game immer wieder zu spielen, warum passiert mir das, es geschafft hast, da auch noch eine Vision für Mamas draus zu erschaffen. Und das finde ich so wahnsinnig toll. Ja, danke dafür. Ich würde gerne reingehen in einen meiner Alltags, wie nennt man es, Gedankenspiele, Spiralen. Weil so oft geht es so los. Ich würde gerne auch direkt die stressigste Situation überhaupt in unserem Familienleben nehmen. Mein Partner ist alle 2 Wochen 2 Tage im Büro. Und ich bin tatsächlich die Mama, die sich dann eigentlich Hilfe holt von meiner eigenen Mama. Aber es gibt immer die Morgende, wo ich dann alleine bin. Und ich weiß, viele Menschen da draußen schaffen es, sich irgendwie Morgenroutinen aufzubauen. Das hört sich immer sehr gesund an. Ich weiß nicht, wie viele Mamas das tatsächlich hinkriegen, vor allem nicht vielleicht im ersten Babyjahr. Auf jeden Fall ist es meistens so, dass der Kleine dann an diesen Morgen dann extra früh aufwacht und ich sofort mit so einem Stress in den Tag starte und tatsächlich ganz oft mich dabei erwische, dass ich in diesem Opfer-Game drin bin. Also direkt, oh nein, jetzt startet es schon wieder so, die Nacht war schrecklich. Also ich bin sofort in diesen Negativgedanken drin und bemitleide mich auch sehr stark selber, muss ich echt sagen. Und dann ist es auch häufig, wie der Zufall so will, dass dann irgendwelche Dinge passieren, die das irgendwie noch schlimmer machen. Und dann ist irgendwie sofort diese Stimmung in diesem Tag drin. Wie würde ich es schaffen? Du hast es vorhin so schön geschildert. Du hast es geschafft, glaube ich, deine Gedanken zu beobachten. Ja. Oder wäre das der erste Schritt? Oder du hast auch gesagt, man soll sich annehmen in seinen Gefühlen. Erzähl gerne mal, wie kann ich direkt da irgendwie morgens das besser angehen?
Ja, also ich glaube, ganz, ganz oft unterschätzen wir das Potenzial von unseren Gedanken und was wir damit uns im Außen erschaffen. Weil es ist erst ein Gedanke da, dann kommt das Gefühl dazu und dann sehen wir auch quasi das im Außen sich manifestieren, in Anführungszeichen, also in Realität, also es wird zur Realität, wovor wir die größte Angst hatten. Also nicht alle Ängste werden Realität, das muss ich dazu sagen, aber wenn wir gedanklich schon mit dieser Angst, mit dieser Erwartungshaltung reingehen, dass das genauso eintreffen wird, dann sucht unser Unterbewusstsein auch genau nach diesen Situationen, die das dann wieder bei uns bestätigen. Und ich glaube, dass du hast es so schön beschrieben in deiner Erzählung, dass dieser Gedanke nicht schon so am Morgen anfängt bei dir, sondern schon vorher. Dass du schon antizipierst, alle 2 Wochen ist das so und dann wird das wieder so. Ja, das heißt, das ist schon quasi automatisch, hast du schon einen Respekt vor diesem Morgen alleine Und da ist gedanklich schon die Frage, oder da kannst du dich gedanklich schon mal mit beschäftigen, wo antizipiere ich denn schon, dass es so schlimm wird für mich oder dass es so anstrengend für mich wird oder dass ich dann wieder in dieses Mindset gehe, dass es jetzt schon wieder so passiert. Ja? Und was ich glaube, was eins der, also das war für mich so der kraftvollste Aha-Moment, auch als ich verstanden habe, dass das Leid als Emotion, also wir leiden ja dann, wenn wir uns nicht gut fühlen, leiden wir in der Regel. Ja, das sind dann negative Emotionen von Angst, von Trauer, von Wut. Und alles geht aber darauf zurück, dass du entweder ein Gefühl von Verlust hast, dass du etwas in Anführungszeichen dann nicht mehr kontrollieren kannst, ein Gefühl von Mangel, das heißt zum Beispiel mangelnde Unterstützung oder Mangel an Zeit für dich, Mangel an Ruhe oder dem Gefühl von niemals. Niemals wird das enden, niemals wird das besser werden, niemals schläft unser Kind durch, ja. Also, und alle diese Dinge, also Verlust, Mangel und niemals, wenn das hinter einem Gefühl liegt, was wir haben, einem Gedanken liegt, den wir haben, dann kreieren wir uns damit unser eigenes Leid. Und wenn wir da ansetzen und anfangen, die Gedanken zu beobachten, wo wir, ich sage immer so schon, wo nehmen wir die falsche Abbiegung, wo biegen wir falsch ab? Weil dann ist es der erste Gedanke, der denkt, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Und dann ist der zweite, ach siehst du, jetzt ist mir auch noch die Kaffeetasse runtergefallen oder umgekippt. Oder ich habe noch nicht mal Zeit gehabt, meinen Kaffee zu trinken und ich starte schon gestresst in den Tag, oh Gott, jetzt geht das alles so weiter. Und dann biegt man einmal gedanklich falsch ab, dann kommt der nächste Gedanke und dann befindest du dich auf einer Abwärtsspirale von negativen Gedanken und merkst es nicht, weil das einfach ein Muster ist, was immer und wieder automatisiert abläuft. Und dann fragt man sich am Ende, warum bin ich jetzt eigentlich gerade so gestresst? Warum bin ich nicht mehr in meiner Mitte? Warum fühle ich mich traurig oder wütend oder was auch immer da dann an Emotionen hochkommen? Und dann passiert in der Regel das, dass wir es wegdrücken, nicht angucken, in eine Box packen und zwar merken, da ist irgendwas, was uns so beschäftigt, aber wir trauen uns nicht alleine hinzugucken, weil keiner lernt, es gibt kein Schulfach in der Schule, wie fühle ich meine Gefühle richtig?
Leider, ja, leider. Ich wünschte, es würde es geben.
Ja.
Weißt du, was bei mir tatsächlich auch dazu kommt? Ich glaube, das ist auch gar nicht so selten, die Psychosomatik. Ich kriege Bauchschmerzen ganz häufig. Mhm. Ich glaube, das ist mein wegdrückkörperliches Anzeichen, weil diesen Stress, den spüre ich auch ganz oft. Ich kann dann auch mittlerweile kommunizieren, dass ich gestresst bin. Aber ich glaube, es ist eine Königsdisziplin, diese Gedanken irgendwie vorher schon zu erkennen, bevor es bei mir persönlich in diesem Stress ausartet und ganz spät kommen Bauchschmerzen bei mir dazu. Ist das typisch, dass dann auch wirklich irgendwas körperlich sich ausdrückt?
Ja. Also du kannst, wenn du über Jahre Themen nicht bearbeitet hast oder sagen wir mal ein krasses emotionales Erlebnis hattest, wo du eine starke Emotion gefühlt hast, die weggedrückt hast, kannst du Jahre später Schulterschmerzen, Nackenschmerzen oder sowas haben. Also ich habe jetzt kürzlich erst einen Schulterschmerz bei mir aufgelöst, der anscheinend mit irgendeinem Erlebnis aus meiner Kindheit zu tun hatte, wo ich ein sehr starkes Gefühl meinem Vater gegenüber hatte. Und das habe ich heute durch wahrscheinlich Trigger, die durch meinen Sohn kamen oder durch jetzt meine Situation kam, habe ich gemerkt, dass dann ein körperliches Symptom plötzlich immer wieder auftritt, was ich vorher so gar nicht hatte. Und das hatte aber tatsächlich, habe ich dann selber ein Coaching gemacht, weil man haut oft blinde Flecken für sich selber, ja, und kommt da dann nicht so gut so tief. Und da hat der Coach mich zurückgezogen und ich war plötzlich in der Kindheit, ja. Und das kann halt sich über Jahre aufbauen. Es kann aber auch sein, dass in den Situationen, wenn es so krass ist, dass wir dann eben mit körperlichen Symptomen reagieren. Und ich sage immer so, dass das eine ist, dass wir unsere Intuition nicht hören, also die leise Stimme von unserer Seele, die uns darauf aufmerksam machen möchte, okay, das ist jetzt hier eigentlich gerade deine Lernaufgabe. Daran darfst du jetzt gerade wachsen. Und wenn wir aber auf diese sanften Einladungen vom Universum, also die quasi unserem Umfeld, was uns gezeigt wird, was uns gespiegelt wird, immer wieder und immer wieder übergehen, dann kommt es eben zu diesen körperlichen Symptomen ganz häufig. Und wenn wir das dann immer noch übergehen und übergehen, können dann halt auch tatsächlich wirklich viele chronische Krankheiten entstehen.
Ja, ja. Schön, dass du es nochmal so schilderst, weil da möchte ich auf gar keinen Fall hin abdriften. Ich glaube, das ist schon ein relativ starkes Signal bei mir. Ich bin auch eigentlich meinem Körper dankbar, weil ich mittlerweile so ein bisschen gelernt habe, oh, genau dieser Bauchschmerz ist eigentlich das Symptom einer Kette von Reihungen, die schon heute wieder passiert sind, wie wir das jetzt heute quasi an meinem Beispiel durchgespielt haben. Und meine Frage an dich, wo kann ich jetzt jeweils da reingrätschen? Also wie mache ich es mir bewusst und wie kann ich dann reagieren? Ist es dann wirklich wahrnehmen, einmal kurz durchatmen und es hört sich immer so einfach an, finde ich. Und dann switcht man um und dann denkt man sich, jetzt habe ich es erkannt und jetzt ist alles gut. Und dann würde ich ja irgendwie vielleicht auch dazu kommen, dass ich das Gefühl, was eigentlich sich zeigen will, wegdrücke und vielleicht mir dann so ein pseudo-gutes Gefühl gebe. Wie kann ich das wirklich auf so einer echten Basis machen, die irgendwie alltagstauglich ist? Weil, wir sind mal ehrlich, mein Baby krabbelt trotzdem durch die Gegend und so viel Zeit bleibt in den Momenten ja auch wiederum nicht. Ne? Ich glaube, das ist ja diese Schwierigkeit daran, oder?
Ja, und ich glaube, du brauchst tatsächlich keine Zeit dafür. Und du kannst es mit Kind machen. Also es sind, ich sag jetzt mal zwei Tools, die ich mit als kraftvollste Tools erachte, die ich bei mir selber anwende, wenn ich merke, da kommt irgendwie eine Situation, wird mir im Außen gespiegelt und ich merke, es passiert was in mir, ich fühle mich gestresst, ich fühle mich nicht mehr in meiner Mitte. Ich merke, okay, ich muss jetzt eigentlich tief durchatmen dringend. Und das kann man machen, ich kann tief durchatmen, aber in der Regel bringt das tief durchatmen nicht unbedingt was, weil man dann zweimal tief durchgeatmet hat und dann ist man bumm wieder in der Situation drin. Ja, und also es gibt einmal die Möglichkeit, dass du natürlich guckst, okay, wo hat es denn alles angefangen? Also kann ich schon meine Einstellung dazu verändern, dass ich nicht schon in diese Situation reingehe, es wird wieder so schlimm. Also die Erwartungshaltung habe, dass es wieder so schlimm für mich wird oder dass es wieder eine schlechte Nacht wird, dass es wieder der Morgen so wird, dass ich mich gestresst fühle. Also kann ich da schon was verändern? Das wäre der erste Schritt, wo du gucken kannst, wo biege ich gedanklich da schon falsch ab und das dich bei diesem Gedanken ertappen, weil da fängst du schon an, wahrscheinlich eine gewisse Emotion, die negativ damit verknüpft ist, aufzubauen. Und dann wiederum, wenn es in der Situation selber, also ich glaube, so kriegt man einmal das Bewusstsein erstmal für die Muster und dann in der Situation selber, also du ertappst dich ja dabei und merkst, okay, du fühlst dann spätestens, wenn du einen Bauchschmerz spürst, ist ja schon super, ne? Dann weißt du, okay, da ist irgendwas passiert und dann ist wahrscheinlich die Situation aber um dich herum trotzdem noch nicht entspannt, ne? Sondern du merkst, du bist eigentlich nervös oder gestresst, richtig?
Mhm, total.
Und dann rauszuzoomen, also du kannst dir vorstellen, und dann, ich gebe dir einfach mal ein paar Bilder, die bei meinen Klientinnen immer ganz gut funktionieren. Entweder stellst du dir vor, das ist wie ein Theaterstück und du guckst zu, wie da irgendwie, also du als Mama mit deinem Kind, ja, wie das irgendwie so eine Dynamik entwickelt und du guckst von außen drauf. Und dieses Rauszoomen aus einer Situation und das Beobachten, das hilft schon, um sich emotional einmal ein bisschen davon zu distanzieren. Das heißt nicht, dass du nicht in der Situation drin bist oder dass du das negierst, was da gerade passiert. Aber oft, wenn wir eben uns mit dieser Emotion, die gerade durch uns fließt oder diesem Stressgefühl, was in uns dann ist, es fließt ja erstmal nur durch uns. Eine Emotion ist eine Energie in Motion. Emotions, Energy in Motion. Eine Emotion bewegt sich einfach durch unseren Körper. Was wir aber machen, wenn wir den Fokus darauf richten, sagen, ich bin so gestresst, ich bin so gestresst, ich bin so gestresst, dann halten wir das Gefühl in uns fest. Das heißt, es hilft, wenn wir rauszoomen, beobachten und einfach gucken, was passiert. Das ist wie so, du schaust dir beim Leben in Anführungszeichen in dem Moment zu und guckst, was da auf dieser Theaterbühne passiert. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man merkt, okay, ich bin jetzt gerade so krass gestresst und dann das eigene Muster zu durchbrechen. Weil wie gesagt, wenn wir den Fokus auf das legen, bleibt es. Where your focus goes, your energy flows, sage ich immer. Das heißt, wenn du den Fokus weiter darauf richtest, geht da deine komplette Energie hin. Das heißt, du kannst direkt dein Muster durchbrechen, indem du irgendwas machst, was dein komplettes System, also damit meine ich deinen Körper, deine mentale Denkweise, also dein Verstand, komplett einmal aus dem Konzept bringt. Und das kann was sein, du stehst auf, machst die Musik an und tanzt. Oder du fängst plötzlich an zu klatschen oder zu singen. Du machst irgendwas, du kannst auch eine Kniebeuge machen oder Liegestütz machen. Mach irgendwas, was dein Muster, wo du weiter in dem Fokus bleiben würdest, dich auf dieses Negative, auf diesen Stress zu kontrollieren, durchbricht. Und dann das kombiniert, und das machst du zum Beispiel beim Tanzen oder das machst du auch beim Singen, du nutzt deine Körperphysiologie. Und wenn wir Muster durchbrechen wollen, gerade negative Muster, dann brauchen wir die Körperphysiologie, weil wir können nicht gleichzeitig traurig oder wütend sein oder depressiv oder deprimiert sein, wenn wir in einer aufrechten Körperhaltung sind, wenn wir die Brust stolz machen, wenn wir die Schultern zurücknehmen, wenn wir uns wie Superwoman hinstellen. Und es ist nicht nur, es ist alles schön und gut, sondern es gibt einen biochemischen Effekt in unserem Körper, der nach 2 Minuten messbar im Blut ist. Dass wenn wir uns aufrecht hinstellen, wenn wir unsere Körperhaltung verändern, und zwar in dem Sinne, dass wir so eine Superman, Superwoman-Pose einnehmen, dann sinkt unser Stresshormon, das Cortisol, sinkt um ca. 33%. Gleichzeitig steigt unser Testosteron, also dieses männliche Hormon in Anführungszeichen, ja, in uns, was wieder uns Stärke gibt, und es steigt außerdem deine Risikofähigkeit, Risiken einzugehen, gerade wenn man vor einem wichtigen Event steht oder einer wichtigen beruflichen Herausforderung, aber auch im Alltag ein Risiko mal einzugehen, ein kleines, ja, dann hilft es, wenn du dich wirklich aufrecht hinstellst. Und das machst du eben auch bei dieser Musterdurchbrechung, wenn du zum Beispiel dich hinstellst und tanzt, deinen Körper bewegst, die Stimme bewegst. Du kannst auch einfach deine Gesichtsmimik, also deine Gesichtsmuskulatur anders nutzen. Weil, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie würdest du jemanden beschreiben, der depressiv ist, der in einer tiefen Depression ist, wie würde diese Person aussehen?
Also natürlich nicht lächelnd, sondern total in sich zusammengefallen. Das Gegenteil von dem, was du eigentlich gerade beschrieben hast. Ne? Nicht diese Superwoman-Statue, sondern ja. Und das fühlt sich dann ja wirklich wie ein Risiko an, wenn man eigentlich durch den Alltag schon länger so geht, plötzlich zu lächeln und sich so hinzustellen. Ne?
Ja. Ja, und in der Regel sind genau, also in so einer, bei so einer depressiven Person in dem Moment sind die Schultern eher nach vorne, der Rücken eher runder, die Stimme wird leiser, der Kopf sinkt und der Körper, der verliert an Energie. Und wenn ich das aber durchbreche, indem ich mich wieder aufrichte, stolz mache, groß mache, dann wird automatisch an meinen Kopf etwas anderes signalisiert. Also da gibt es tatsächlich Verknüpfungen zwischen unserer Körperphysiologie und unseren Gedankengängen. Das heißt, wir können andere Gedankengänge gehen, wählen, wenn wir mit unserer Körperphysiologie anders arbeiten. Du würdest dich ja auch nie zum Sport aufraffen können, wenn du dich, oder ja, das wird zumindest sehr schwer, wenn du schon auf der Couch eingemummelt da liegst, am besten noch irgendwie mit einer Tüte Chips oder sowas und eigentlich in einer komplett entspannten Körperhaltung bist und dann sagst, eigentlich wollte ich nochmal zum Sport gehen und ja, es ist schon so spät und dann bist du schon in diesem, der Körper ist überhaupt nicht bereit dafür, eine Aktion zu tätigen. Und genau das kann man aber auch nutzen für diese Musterdurchbrechung im Alltag. Und das ist super einfach, ne? Das ist innerhalb von einer Sekunde getan, dass du sagst, okay, ich merke das gerade und ich verändere das. Ich richte mich auf, ich tanze, ich durchbreche mein eigenes Muster, ich stelle mir vor, ich zoome raus. Was auch super witzig ist, du kannst dir auch vorstellen, dass du dann mit dir redest, weil wahrscheinlich redet man ja sowieso und einfach innerlich mit sich und macht sich selber meistens fertig und sagt, oh, verurteilt sich so, jetzt bin ich schon wieder gestresst, ich habe es schon wieder nicht geschafft, dann fängt diese Selbstverurteilung an und da zum Beispiel dir vorzustellen, du sprichst es mit einer Mickey-Maus-Stimme zu dir selber. Jetzt mache ich schon wieder das, jetzt bin ich schon wieder hier, das arme Opfer und jetzt fühle ich mich schon wieder gestresst. In der Richtung, das bringt direkt auch eine Musterdurchbrechung und du musst wahrscheinlich lachen, ja. Also ganz viele meiner Kundinnen haben gesagt, sie mussten so lachen, als sie das erste Mal gemacht haben und damit ist der Stress weg, schön, weil der Fokus ja nicht mehr hingeht. Und das sind einfache Dinge, da brauchst du keine Zeit für, ne?
Ja. Darauf wollte ich nämlich auch noch hinaus. Erstmal danke. Dieses Tanzen, das ist voll meins. Ich mache das sowieso schon voll oft mit meinem Baby. Er liebt das auch. Wir haben schon unsere Songs, die er kennt. Und nur wenn die irgendwie die ersten Takte spielen, ist er sofort am Hibbeln und Lachen. Also das ist echt ein schönes Tool für mich. Ich werde das ausprobieren. Gerade in den Momenten, wo man sich eigentlich nicht danach fühlt, ne, scheint es ja so eine kleine Zauberkraft innen zu haben. Ich freue mich schon drauf, es auszuprobieren. Und ich wollte nämlich auch noch fragen, was dem nämlich eigentlich im Wege steht, öfter mal sowas zu machen, sind, glaube ich, auch die eigenen Ansprüche an uns selbst, oder? Also ich habe ganz oft dann diese Gedanken, nee, jetzt kann ich mir nicht noch sowas erlauben, weil ich bin ja eh gerade schon so gestresst. Ich bin ja auch gestresst, weil so viele Aufgaben liegen geblieben sind, weil eigentlich das noch gemacht werden muss. Und da spüre ich ja so diesen Anspruch an mich selbst und auch wieder die Ideale an eine Mutter, so gefühlt. Ne? Der Haushalt muss 1A sein und ich muss am besten hier Working Mom sein, Super Mom, ich muss den perfekten After-Baby-Body haben. Also da spielt ja so viel an Idealen mit, die ich auch glaube, was sich dann in unserer inneren Stimme nämlich bewusst macht, wo du das so schön gerade angesprochen hast, das einfach mal mit Mickey-Maus-Stimme zu sprechen, weil man sich, finde ich, damit auch klar machen könnte, ey, bin das gerade überhaupt ich, die da spricht, oder ist das die Gesellschaft oder ist das mein Opa, der noch solche Ansprüche an mich als Mama hat? Also man kriegt das ja vielleicht mit. Mein Opa ist zum Beispiel jemand, der so ein bisschen in diese alte Riege fällt, der noch ganz andere Ansprüche an eine Mutter und Hausfrau hatte. Genau. Und das hilft, ja, dass man so ein bisschen das so lächerlich macht, dass man es überhaupt entlarvt. So hört sich das an.
Ja, also es ist nicht das lächerlich machen, es ist eigentlich nur die eigene Musterdurchbrechung, weil wir haben ganz viele unbewusste Muster, jeder Mensch. Und es sind nur 5-10% sind vielleicht im Bewussten. Also, dass wir wirklich bewusst handeln. Der Rest ist automatisiert. Wie beim Autofahren, das lernst du einmal und dann kannst du am Anfang noch nicht viel parallel machen und dann jetzt mittlerweile tippt jeder Zweite irgendwie am Handy rum, ja. Und das ist irgendwie so, dass irgendwann wird es zu Automatismen und diese Programme, die spielen sich immer und immer wieder ab und es können die unterschiedlichsten Situationen sein, die dann uns diese Programme abspulen lassen. Und ich glaube, dass, weil du es so schön gesagt hast, man hat dann so die Ansprüche an sich selber. Und das ist absolut richtig. Und da ist einmal das natürlich, was in der Gesellschaft vermeintlich als richtig, als gut, als so hat sich eine Mama zu verhalten, so muss es in der Familie zugehen, so hat sich dein Kind zu verhalten. Ja, das, da ist ganz viel, was da natürlich auf uns einwirkt. Und dann ist aber auch der Punkt, dass wir uns selber, wir sind selber der größte Kritiker in der Regel. Wir reden mit uns selber, wie wir mit keinem anderen reden würden. Wir reden viel schlechter mit uns, wir verurteilen uns viel mehr als irgendeine andere Person. Bei einer anderen Person können wir dann sagen, ja, also wenn sie nicht zu eng ist meistens. Wenn es zu eng ist, dann verurteilen wir die vielleicht schon, die andere Person, weil sie nicht das gemacht hat, was wir wollten. Aber wenn es eine andere Person ist, eine gute Freundin, dann sagen wir, ja, die hatte viel zu tun, die hatte viel Stress, deswegen hat die da vielleicht mal ein bisschen überreagiert. Würden wir bei uns nie sagen. Wir würden bei uns sagen, oh Mann, jetzt bin ich schon wieder hier in die gleiche Schiene rein und habe mich, und da geht es halt dieser Kreislauf los mit eben dieser Negativgedankenspirale. Und es ist einmal aus meiner Sicht so, dass natürlich Glaubenskonstrukte, Glaubensmuster von außen kommen, aber es sind die eigenen Regeln, die wir uns selber setzen. Und wenn wir unsere eigenen Regeln nicht erfüllen, dann sind wir unzufrieden. Und die Frage ist, warum setze ich mir die Regeln? Also woher kommt das, dass ich sage, ich muss den Haushalt perfekt machen? Woher kommt die Regel, dass ich denke, ich muss erst alles aufräumen, bevor ich mir morgens einen Kaffee mache oder ein Frühstück gönne? Also woher kommt die eigene Härte gegenüber den eigenen Regeln, die wir uns innerlich setzen? Weil hätten wir andere Regeln, würden wir sagen, ich zuerst, ich erstmal einen Kaffee oder ich erstmal mein Frühstück und dann den Haushalt irgendwann, dann hätten wir gleichzeitig viel mehr Entspannung. Das heißt, auch dieser Stressgedanke hängt mit den eigenen Regeln zusammen und fängt mit den eigenen Regeln an, die wir definieren.
Ja, super spannend. Muss ich erstmal drüber nachdenken, was für Regeln ich mir alles erbaut habe. Da gibt es einige, würde ich sagen, die das ganz, ganz streng und eng machen, dieses Konstrukt, wo ich eigentlich nur versagen kann tagtäglich, glaube ich. Ja, krass.
Ich glaube, jeder hat diese Regeln, ne, und jeder hat sie irgendwie in anderen Bereichen. Ich glaube, was wir da aber verstehen dürfen, anzunehmen in dem Moment, wo wir stehen. Und wenn wir diese Regeln erkennen, dann können wir auch was dran ändern. Das Schlimmste für mich ist, wenn man, und deswegen mache ich auch das, was ich mache, ne, weil ich sage, es ist leicht, das aufzudecken und aufzulösen, wenn wir erstmal das Bewusstsein dafür haben, wenn es an die Oberfläche kommt. Wir können nichts auflösen, was im Verborgenen ist. Und dann darf es leicht sein, dann können wir es üben. Üben, üben, üben. Uns immer wieder bei diesen Situationen, das sind wiederkehrende Situationen, wo wir unbewusste Regeln haben. Ja? Und vor allem geht jede Regel, die wir uns setzen, geht auf ein Grundbedürfnis zurück, was wir leben wollen, also befriedigen wollen. Alles sowieso, was wir tun, geht darauf zurück, dass wir einen Wunsch nach einem Grundbedürfnis, also der Erfüllung eines Grundbedürfnisses haben. Das heißt, wenn ich erstmal alles aufräumen will, steckt da eigentlich dahinter, dass ich mein Grundbedürfnis der Sicherheit wahrscheinlich erfüllen möchte. Weil es dir Sicherheit gibt, wenn du eine geordnete Küche hast oder einen geordneten Kleiderschrank hast oder sowas. Und da kann man dann zum Beispiel, also ich hatte das früher ganz extrem, dass ich immer aufgeräumt habe, wenn es mir nicht gut ging. Weil ich da das Gefühl hatte, ich gewinne wieder Kontrolle. Mhm. Und durch die Kontrolle gewinne ich das Gefühl der Sicherheit. Also es geht immer auf dieses Grundbedürfnis, bei mir zumindest, der Sicherheit zurück. Und wenn wir Ordnung schaffen, ist das oft damit eben verknüpft. Das heißt, man kann sich kann fragen, okay, was ist denn, womit erfülle ich denn jetzt gerade, also warum mache ich das, was steckt da für eine Regel dahinter und was versuche ich damit für ein Grundbedürfnis zu erfüllen? Und dann kann man auch viel, viel sanfter zu sich sein, wenn man sieht, okay, das ist eigentlich nur der Versuch, eben ein Grundbedürfnis zu erfüllen. Das heißt, in jedem Konflikt, den wir auch in uns haben, steckt immer das Wollen. Wir wollen etwas und wir lehnen gleichzeitig etwas ab, entweder in uns oder im Gegenüber. Das heißt, wir wollen zum Beispiel, dass sich unser Partner oder unser Kind auf eine gewisse Art und Weise verhält und lehnen gleichzeitig aber auch das Verhalten ab, entweder von uns oder von dem Gegenüber. Und wenn das nicht in der Balance ist, dann entstehen Konflikte. Und wie lösen wir das? Indem wir das Herz öffnen, ganz viel Liebe reinschicken. Und das, ich stelle mir das immer so vor, als ob da ein Riesenschwall Liebe einfach in eine Situation fließt oder zu mir fließt. Wenn ich merke, ich lehne gerade ein Verhalten so krass bei mir selber ab, als Mama oder als Partnerin. Und gleichzeitig will ich aber das verändern und ich kann es in dem Moment nicht. Dann schicke ich Liebe rein, vergebe mir erstmal selber dafür, nehme das an. Und Liebe ist im Prinzip das, was die Waage wieder, also den Ausgleich wieder schafft zwischen Wollen und Ablehnung in jedem Konflikt, wenn wir das Herz öffnen und reinbringen.
Schön, ja. Fühle ich total. Und trotzdem auch ein Riesending, ne, wenn man irgendwie gerade in Rage ist oder sonst irgendwie streitet. Aber ich wollte gern einen Punkt zurück, weil ich hatte gerade so einen Aha-Moment. Das heißt, wenn ich gerade streng mit mir selber bin und vielleicht auch sogar die Stimme der Selbstverurteilung angeht, bei mir ist es voll oft, oh Mann, du bist so dumm. Voll oft sage ich das mir anscheinend selber. Man macht das ja auch schnell mal im Alltag, ne? Oh, ich bin dumm, oh Gott, war das dumm gerade. Aber eigentlich voll der harte Satz auch gegenüber einem selbst. Auf jeden Fall bringe ich den mir gegenüber sehr häufig. Und das bedeutet, ich habe schon öfter versucht, mal das zu ändern, aber es hat irgendwie nie richtig geklappt. Und ich habe jetzt gerade erst verstanden, dass da ja scheinbar ein Bedürfnis hintersteckt, wie du gesagt hast. Das ist nämlich auch ein Ding bei mir, dass ich das gerne alles ordentlich habe, wahrscheinlich um die Kontrolle zurückzugewinnen. Und das bedeutet doch scheinbar auch, also korrigiere mich, wenn es nicht richtig ist, aber ich hatte den Gedanken, ich kann das nicht einfach mit was anderem ersetzen, wenn da nicht auch dieses Bedürfnis erfüllt wird. Also ich muss quasi mir erstmal diese Anerkennung zugestehen, hey, ich möchte gerade die Kontrolle zurückgewinnen und also ich muss das durchschauen. Ich habe hier gerade ein Defizit an Sicherheit und sollte es dann schaffen, vielleicht nicht aufzuräumen, aber mir trotzdem mit irgendwas anderem dieses Gefühl zu geben, oder?
Ja, auch genau. Also du kannst es erstmal, wenn du siehst und was wir sehen, das kann alleine schon, also da kommt Licht schon drauf, ne? Also dieses Kontrollbedürfnis lag im Schatten, dann kommt die Situation, wir sehen, okay, ich fange jetzt an, wild aufzuräumen, ich merke, er tappt mich dabei, also kommt Licht auf deinen Schatten, in Anführungszeichen, du siehst es und du kannst sehen, ah, okay, darf ich gerade jetzt liebevoll zu mir sein und sehen, dass ich gerade versuche, mir Sicherheit zu schenken, ist es wirklich nötig, dass ich jetzt, also bin ich irgendwie, also rational betrachtet, besteht gerade Gefahr, dass ich nicht in Sicherheit bin.
Ja.
Und unser Verstand ist nicht dafür da oder unser Gehirn ist nicht dafür da, um uns glücklich zu machen, sondern um unser Überleben zu sichern. Deswegen geht ja auch automatisch immer, unsere Gedanken gehen immer auf Verlust, Mangel oder niemals, also auf das Leid, weil unser Steinzeitgehirn hat sich nicht sonderlich weiterentwickelt. Ja, also Steinzeitgehirn und jetzt ist nicht viel passiert. Und wir sind quasi alleine von unseren Denkmustern eher schnell in dem Sicherheitsmodus. Also wir wollen unser Überleben sichern im Kern. Das heißt, wir dürfen dahinter fragen, muss ich mir gerade wirklich Sicherheit schaffen oder reicht es, wenn ich mich selber reguliere, also mein Nervensystem reguliere, indem ich durchatme, indem ich sehe, okay, kann ich gerade loslassen? Kann ich gerade einfach loslassen? Gibt es was ich wirklich hier kontrollieren kann? Wir können das Leben nicht kontrollieren. Wir können es nie kontrollieren, auch wenn wir es gerne wollen. Wir denken
genau,
immer, wir können
du schaffst es so schön, das nochmal in Worte zu fassen. Genau, weil ich spüre richtig, ich sehe vor meinem inneren Auge, wie ich dann mich hinsetze mit dieser warmen Kaffeetasse. Klar, wenn das mein Baby gerade zulässt. Und schaffe, in unserem Wohnzimmer rumzugucken und zu gucken, hey, es gibt gar nichts, was du gerade kontrollieren musst. Also klar, bei mir das Gedankenchaos und ich werde fremdbestimmt durch den ganzen Alltag, das ruft das ja wahrscheinlich hervor, dass ich gerade das Gefühl habe zu zittern und ich fühle mich so fremdbestimmt und alles ist hier unkontrollierbar. Aber es würde mir so viel Ruhe geben, einfach mich hinzusetzen und genau ja, durchzuatmen und, glaube ich, dieses Sicherheitsgefühl vielleicht schaffe ich das irgendwann in mir selbst zu finden oder diese Ruhe oder was ich da eigentlich auch noch brauche, ne? Und zu sehen, hey, es gibt gerade gar nichts, was irgendwie hier super, super gefährlich ist. Und wenn doch, ist das eher etwas, was ich mir so in meinem Konstrukt, in meiner Welt irgendwie erbaut habe, ne?
Ja, richtig. Also ganz oft steckt da ja dann eine Angst dahinter, wenn wir jetzt nicht aufräumen, dann passiert irgendwas. Also wir wollen ja durch die Kontrolle, wollen wir ja etwas verhindern, was in der Zukunft vielleicht sonst potenziell passieren könnte. Also liegt da eine Angst im Prinzip in der Zukunft. Das heißt, was ist da für eine Angst, dass wir es nicht schaffen, dass wir, also wir haben in der Regel, Menschen haben zwei Ängste, die Angst vom Scheitern oder die Angst vom Alleinsein. Das hält uns zurück, das hält uns in der Komfortzone. Wir machen Dinge nicht, wenn wir uns Neujahrsvorsätze gesetzt haben, wir wollen jetzt regelmäßig zum Sport oder wir wollen den Körper nach der Schwangerschaft wieder in Shape bringen, ja, dann nimmst du dir das vor, hast aber vielleicht unbewusst die Angst, dass du scheitern könntest, weil du früher auch nicht so viel Sport gemacht hast, weil das vielleicht nicht zu deiner Routine gehört hat, weil du Sport vielleicht gar nicht so gerne magst, weil du weißt, dass du auch zu gerne isst, ja. Und dann kommt es so, dass du da schon auch anfängst, dir eigentlich schon zu sagen, du schaffst es eh nicht, ne? Also ganz viel, warum wir Dinge nicht tun oder nicht lassen können, ist, weil wir Angst vorm Alleinsein haben oder Angst vorm Scheitern haben. Und deswegen können wir oft schwer loslassen. Ja. Und das alles können wir aber durchbrechen, indem wir einmal diese Gedanken catchen. Also einfach den Gedanken wahrnehmen. Okay, was denke ich hier gerade oder wie spreche ich zu mir? Durch diese Musterdurchbrechung zum Beispiel. Also das sind jetzt einfach zwei Tools gewesen, die ich da genannt hatte. Was auch hilft, wenn wir unseren Fokus wieder darauf richten, was wir eigentlich wollen. In so Momenten, wo wir uns überfordert, gestresst, hilflos oder machtlos fühlen, ich glaube, diese Gefühle kennt jede Mama, dieses Gefühl von, oh mein Gott, wie soll ich das gerade hier halten, wie soll ich das aushalten, wie soll es besser werden, wann endet das endlich, ja? Das Gefühl, eben nichts kontrollieren zu können, dann geht ja unser kompletter Fokus auf das, was wir eigentlich loswerden wollen. Dieses Gefühl, was wir gerade fühlen.
Und Spoiler, es wird sich wahrscheinlich nie ändern, oder? Sorry, dass ich dich unterbreche.
Es wird sich ja nicht ändern.
Das ist ja das Paradoxe daran, ne? Man denkt, irgendwann wird es aufhören, aber es wird ja nur ersetzt durch irgendwas anderes. Also wo liegt die Antwort in uns selbst wahrscheinlich, ne? Wo du drauf ja gerade hinaus willst.
Ja, liegt in uns selbst. Und es wird immer andere, neue Einladungen geben. Ne, vor unseren Kindern hatten wir andere Herausforderungen.
Ja.
Und jetzt haben wir eben nochmal crazy, also andere Gefühle, die noch crazier sind, würde ich sagen. Ja, wo du denkst, da hast du halt noch diese Verantwortung für dieses kleine Wesen noch zusätzlich. Und was du über alles liebst. Und das kann man irgendwie gar nicht beschreiben, wenn man nicht selber, glaube ich, Mama ist. Ja. Und was wir aber tun können, um das aktiv zu verändern, und dann wird es auch so viel leichter, dann hast du dieses Gefühl, eben nicht mehr in diese Spirale der Negativgedanken gezogen zu werden oder dieses, warum passiert mir das immer so, dieses Opferdenken, das ist ein bisschen hart, dieses Wort, finde ich, ich nutze das nicht so gerne, aber es ist so diese Selbstverurteilung, ne, diese Schiene, das durchbrichst du, indem du den Fokus wieder darauf richtest, was eigentlich alles schon da ist, weil wir vergessen so oft, dass wir so dankbar sein können für kleine Dinge, dass wir dankbar sein können, dass wir überhaupt hier diese verrückten Gefühle fühlen dürfen. Ich meine, wir Menschen erfahren uns ja nur, weil wir Gefühle haben. Gefühle wollen wir aber eigentlich nur die schönen fühlen und die negativen, die sind uns unangenehm, weil wir eben nicht gelernt haben, damit umzugehen. Wenn wir aber es schaffen, eben auch diese negativen Aspekte oder diese Schattenaspekte anzunehmen, zu sagen, ich fühle mich gerade so, aber ich bin ja nicht das Gefühl und ich weiß, ich richte meinen Fokus darauf, was eigentlich gerade da ist und was mir diese Situation gerade zeigen möchte. Dann kann ich Dankbarkeit spüren, dass mir jetzt gezeigt wird, wo ich gerade wachsen darf. Ne, also vielleicht aus meinem eigenen, also meinem eigenen Weg, in dem Moment, was ich vorhin geschildert hatte in diesem Krankenhaus, da habe ich am Anfang den Fokus komplett darauf gerichtet, was da ist. Die Krankheit unseres Sohnes, dass wir keine Ahnung haben, wie lange wir ihn noch um uns haben, dass diese Angst, die ich hatte, aufgefressen zu werden, diese extreme, krasse Macht und Hilflosigkeit. Und mein ganzer Fokus war darauf. Und ich habe dann ja gesagt, ich habe mich bei diesem Gedanken ertappt, dass es nur um mich ging, um meine Gefühle, aber nicht um die andere Seite, was da ist, dass er uns alleine schon 4 Monate geschenkt hat, mit Lächeln, mit Babyschreien, mit schlaflosen Nächten, an die ich irgendwann zurückdenken werde oder heute auch schon zurückdenke und sage, ich bin so dankbar, dass er überhaupt da ist. Ich bin so dankbar für das ganze Wachstum, was durch ihn ermöglicht wird. Und das haben alle Mamas, das haben alle Papas. Wir wachsen unglaublich in dieser Babyzeit oder mit unseren Kindern, weil das ist das größte Wachstumspotenzial für uns, unsere Muster zu durchbrechen, unsere Themen anzugucken. Und wenn wir da diese Dankbarkeit reinbringen können, dass egal wie schlimm die Situation gerade ist oder vermeintlich ist, weil es ist am Ende nur unsere Bewertung davon, dass die Situation so schlimm ist. Und du dachtest vorher vielleicht, beziehungsweise ich dachte vorher, okay, ich hatte früher Probleme, ne, das im Job, da dachte ich immer, ich muss noch mehr leisten, noch mehr leisten, noch mehr leisten und dachte, das ist das schlimmste Problem ever. Ja, dann gibt mir das nächstgrößere Problem, wie jetzt mit unserem Sohn. Und dann habe ich wieder gedacht, das ist jetzt das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Ja, bis dato ja, weil es meine Bewertung ist. Und dann kommt das Nächste und das Nächste und das Nächste und es hört nicht auf. Das heißt, wann hören wir auf, Probleme immer als das Schlimmste zu sehen und sehen einfach, es ist gerade eine Herausforderung. Und es gibt drei Möglichkeiten, wie du Herausforderungen sehen kannst. Ne? Und ich sage dann immer so schön, entweder schickt dir das Universum gerade eine Bestrafung, schickt dir das Universum gerade eine Challenge oder schickt dir das Universum ein Geschenk? Und wenn wir es schaffen, unseren Fokus darauf zu richten, wo das Geschenk darin gerade für uns in dieser herausfordernden Situation sein könnte, dann kriegen wir auch andere Antworten. Und wenn wir uns alleine nur die Frage stellen, wo ist gerade das Geschenk für mich in dieser Situation, die ich gerade hier erlebe, sucht unser Verstand, und dann nutzen wir ihn auch in der Art und Weise, wie er uns glücklich machen kann, dafür, dass er uns Antworten präsentiert, was gerade das Geschenk darin ist. Das wird es erleben. Und wenn wir die Geschenke anfangen zu sehen, dann verschwindet jedes Leid, also jede negative Emotion, weil wir dann die Dankbarkeit dafür sehen können. Und Dankbarkeit und Leid können nicht gleichzeitig im Raum sein. Es kann immer nur eins davon existieren.
Schön, das hast du so schön gesagt. Ich würde das gerne direkt so stehen lassen, dieses Geschenk darin zu sehen, als wunderbares Schlusswort. Und ich finde, du hast auch so schön dieses Abrunden bekommen zwischen, wir wollen gar nicht unsere Gefühle verdrängen. Wir haben das ja sehr ausführlich hier gerade an meinem individuellen Coaching hier durchgespielt. Vielen Dank dafür. Und gleichzeitig eröffnest du uns mit dieser persönlichen Geschichte von dir, wo wir wirklich, ich glaube, also ich habe da so einen Respekt davor, dass du es schaffst, mit so einem Schicksalsschlag so umzugehen. Und das haben viele von uns, die meisten von uns ja nicht erleben müssen und trotzdem schaffst du es. Also das eröffnet mir so einen Raum, was eigentlich möglich ist, weil sonst sagen wir vielleicht, ja klar, ich schaff's vielleicht in meinem Alltagsstress, dann das Geschenk darin zu sehen, ist nicht so schwer, weil wir sagen ja so oft, ja, aber wenn der und der Schicksalsschlag kommt, dann ist das ja gar nicht mehr möglich. Aber man sieht, es ist möglich und da bedanke ich mich ganz doll bei dir und hoffe, dass die eine oder andere Mama hier ganz viel draus mitnehmen konnte. Und ja, ich glaube, ich werde die Folge selber nochmal hören. Und ich wollte unbedingt noch deine Insta-Seite sagen oder sag sie gerne selber, dass wir dir alle folgen können, weil du hier einfach so toll dein ganzes breites Wissen dargelegt hast. Sag gerne mal, wie heißt deine Seite?
Nina Schmidt mit DT-Coaching heißt mein Instagram-Name. Und ich kann euch das aber gerne auch nochmal in die Shownotes packen, wenn ihr möchtet.
Sehr gerne. Super. Ich danke dir, Nina. Vielleicht bis bald nochmal. Ich glaube, da ist noch viel möglich, was wir hier rausholen können.
Ja, sehr gerne. Jederzeit. Das war mir eine große Ehre.
Danke dir und mach's gut.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.